Hallo, ich bin Tobi vom 96-Podcast Vorwärts nach weit. Am 23. Februar sind Bundestagswahlen. Das Wahlrecht ist ein hohes Gut in unserer Demokratie. Dadurch können wir direkt Einfluss nehmen auf die Politik in unserem Land. Außerdem garantiert uns unsere Demokratie Grundrechte wie die Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit. Sie sorgt dafür, dass wir demonstrieren dürfen. Sie steht für Gleichheit und Rechtsstaatlichkeit. All das geht es zu bewahren und zu beschützen. Deshalb, gib der Demokratie deine Stimme. Geh wählen.
Feinschmeckertouren, Folge 107.
Feinschmeckertouren.
Der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack. Von Bettina Fischer
und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen.
Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren.
Heute haben wir mal einen Ausflug gemacht, ganz in den Süden des Riojas. Wir sind nach Badaran gefahren, in die Kellerei von David Moreno. Und schon auf der Herfahrt haben wir nochmal den Unterschied ganz deutlich gesehen zwischen dem Rioja Alavesa und dem Süden des Riojas, weil hier die Erde wirklich rot ist und auch die kleinen, wirklich kleinen Ortschaften, die Häuser, die sind eben mit diesem roten Sandstein gebaut. Das im Alavesa, da oben, da haben wir gesehen, dass es einfach diese hellen Häuser sind. Also man sieht es an den Häusern, an den Ortschaften den Unterschied, auch auf den Weinfeldern und auch die Landschaft daher, die war für mich so, ja, so ein bisschen eine spanische Toskana, schön hügelig, ein bisschen Weizen, ein bisschen Korn bepflanzt, ein bisschen die Weine, die Weinberge dann wieder. Und als wir dann hier in Badaran angekommen sind, da haben wir auch gleich das Schild gefunden. Also gleich, wenn man reinfährt, rechts abbiegen, dann kommt man an die richtig, richtig große Kellerei, was man hier so gar nicht vermuten würde. Und wurden auch ganz nett empfangen von dem Mitarbeiter, der uns hier die Führung erklärt hat.
Ja, und das ist eine self-guided Führung. Das heißt, du kriegst erstmal einen kurzen Film, 5 Minuten, wo ja der Besitzer, der Chef, seine Leidenschaft wirklich, wirklich auslebt. Man merkt das wirklich, ein sehr sympathischer Mann, der wirklich Freude am Leben hat und Freude daran hat und Leidenschaft, Passion, den Wein zu machen und den Wein mit den anderen Menschen zu teilen. Und dafür hat er hier auch seine Bodega so aufgebaut und zeigt sie so gerne, wie sie ist. Und mir ist als allererstes aufgefallen, als wir dann aus diesem Showroom in die Kellerei selbst gekommen sind, dass da ein wunderbar fruchtiges Aroma in der Luft lag. Also richtig fruchtig, sehr angenehm fruchtig. Manchmal riecht sie an den Weinkellern so sprittig. Ja. Das ist hier überhaupt nicht der Fall. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja. Das war eigentlich so mein erster Eindruck. Und ja, der weitere Weg durch die Fasslagerung war sehr interessant, auch mit Kunst angereichert. Da merkt man auch die Passion, die Leidenschaft für das Weinmachen in Verbindung mit dieser Kunst. Ja, Tina, und dann haben wir noch was ganz Witziges entdeckt, wo wir auch natürlich ein paar Fotos von gemacht haben. Nämlich, du kannst hier dein eigenes Fass reifen lassen.
Ja, das finde ich eine total coole Idee. Und die haben auch viele, viele Fässer da liegen, die mit Namen signiert sind für Freunde, für Bekannte, Verwandte, Clubs, Firmen. Also ja, eine echt coole Sache, finde ich, weil da der Winzer dann schon im Voraus wirklich einen geplanten Umsatz damit erreicht. Zum einen für den Winzer natürlich super und zum anderen würde das jetzt bei uns daheim stehen, dann würde ich sagen, jawohl, dann lassen wir uns auch mal ein Fass machen, weil du kannst da echt selber bestimmen. Also du kannst jederzeit kommen und probieren, gucken, wie weit ist der Wein, wie schmeckt er dir, soll er noch ein bisschen länger bleiben oder willst du ihn abfüllen lassen? Und das finde ich eine echt klasse Sache. Und dann kannst du auch sogar, wenn die Flaschen dann abgefüllt sind, die dort nochmal in einem Flaschenkeller bis zu einem Jahr reifen lassen. Also eine echt coole Sache. Aber was mir noch aufgefallen ist, was ich allerdings nicht mehr ganz so weiß, aber du sicher, Burkhard, in dem Film, da war irgendwas von Pempern, den Weinpempern wurde geredet.
Ja, das fand ich total süß. Der Herr Moreno hat davon gesprochen, dass die Weine wie Kinder sind und man sie immer pempern muss. Also genau dieses Wort hat er gebraucht. Ja, um sie einfach liebevoll zu umsorgen, so würde ich das interpretieren. Und das merkt man halt wirklich bei dem Mensch richtig. Er hat ja wohl auch mit in Barcelona gelebt und von seinem Vater da, der muss ein sehr guter Weinverkoster gewesen sein. Jeden Sonntag war es ein Muss, Weine zu verkosten, und sein Vater hat ihm da alles beigebracht, und ja, das merkt man auch. Und dann hat er sogar am Schluss noch ein ganz tolles Lied aus dem Rioja gesungen. Also da hat man so ein bisschen die maurischen Einflüsse gemerkt, ja, in der Musik halt. Und ja, also der sagt einfach, er ist ein Riojano oder wie die Menschen sich nennen, hier aus dem Rioja, ist immer, egal wo er ist auf der Welt, ein Vertreter des Rioja. Und ich finde, mit seinen Weinen ist er da richtig guter Vertreter.
Auf jeden Fall. Also jetzt haben wir jetzt hier so ein kleines Holzbrett bekommen mit Chorizo drauf, mit Salami, mit ein bisschen Brot. Und ich habe den Weißwein zum Tasting im Glas. Das ist ein Blanco aus dem Rioja mit 100% Viura-Trauben. Und da bin ich jetzt gleich mal gespannt, wie der mir schmeckt. Ja, in der Nase finde ich Apfel, aber nicht den ganz süßen Apfel, sondern eher den etwas grüneren Apfel. In der Nase ist er auch gar nicht so frisch, wie wir jetzt in den letzten Tagen ein paar Mal Weißweine hatten. Jetzt bin ich mal gespannt, wie er schmeckt. Also wieder Apfel habe ich im Mund. Sehr voluminös. Auch mineralisch. Mineralisch denke ich einfach auch deshalb, das haben wir ja im Keller hier gesehen, zum Teil ist die Kellerei so gebaut, dass wenn man durchläuft, dass man den Naturstein sieht. Auch wieder diesen roten, schwarzen, dunklen Naturstein. Und die Mineralien, die habe ich so das Gefühl, die finde ich hier im Wein. Der hat eine leichte Säure, macht aber nichts aus. Ich denke, gerade mit dem Essen, mit dem Stück Brot oder mit der Salami kommt das ganz gut. Ja, insgesamt ein sehr runder Wein. Easy to drink, also nichts Anspruchsvolles, aber ich denke, ein schöner Sommerterrassenwein.
Also ich finde, der hat auch so ganz, ganz dezente Honignoten, und in der Tat ist er deutlich präsent. Also der ist da. So, jetzt gucken wir mal nach dem Rosé, den wir haben. Und das ist ja hier eine ganz spezielle Geschichte, das nur hier auch in der Gegend gemacht wird. Die Rebsorten sind Garnacha und Viura. Und die werden im Prinzip zusammen verpresst. Also kein Rosé, wo nur die rote Traube im Prinzip eingemeischt wird. Und je nachdem, was man für eine Farbe haben will, länger oder kürzer mit den Traubenschalen, der Saft noch in Kontakt ist. Sondern hier tatsächlich auch eine Mischung. Also sowas Ähnliches wie ein Schillerwein. Und jetzt sind wir mal gespannt. Auch hier Handlese.
Ja, und die Farbe ist dann eben auch gar nicht so typisch wie jetzt beispielsweise die Rosados aus dem Navarra, wo man dann so diesen richtig purple-farbenen, dunklen Roséweine hat, sondern das geht eher so in das Provence-Rosé, so wie in der Provence die Weine gemacht werden, also hell, Lachs, rosa, hell.
Ja.
Schöne,
ja,
aber Farbe.
Aber ganz klar.
Ich habe hier in der Nase auch gar nicht so die typischen Fruchtnoten, wie man sie sonst so eben im Rosado hat. Also sehr dezent. Ein ziemlich geradliniger Rosé. Sehr wenig Frucht für mich. Ganz wenig Säure hat der. Also weniger, finde ich, wie der Weiße sogar noch.
Ja, der ist zwar leicht spritzig, aber sehr weich im Mund. Der hat... Ja, das ist einfach im Prinzip zur Hälfte ein Blanc de Noir, so wie ich die Produktionsmethode verstanden habe. Und ich finde, das schmeckst du auch.
Ja, und ich sag dir, das ist überhaupt nicht mein Wein. Das habe ich direkt geschmeckt, als ich den getrunken habe, weil ich nicht weiß, habe ich hier weiß oder rot. Es ist irgendwie so ein undefinierbares Mischmasch für mich. Es steht zwar auf der Verkostungskarte drauf, Intense Peach, also angeblich soll er richtig intensiv nach Pfirsich riechen und schmecken. Das finde ich überhaupt nicht. Ist nicht mein Wein, Clarete, überhaupt nicht. Also klar, ist gut zu trinken, nichts Thema. Aber es wäre jetzt kein Wein, wo ich sage, den möchte ich bei mir zu Hause haben.
Naja, ganz so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber in der Tat, also es ist... Den kannst du easy trinken, also einfach so. Da ist jetzt nicht eine große Aromatik im Vordergrund, das stimmt.
Überhaupt nicht. Ja, und für mich ist es, wie er gerade schon gesagt, nicht Fisch und nicht Fleisch. Jetzt bin ich aber gespannt, jetzt möchte ich auf jeden Fall noch einen roten probieren, weil der hat ja auch einige Rotweine, alles mit Tempranillo und Garnacha, verschiedene Prozentqualitäten, und ja, wollen wir mal sehen, was der kann.
Ja, jetzt haben wir hier... den ersten roten im Glas. Das ist ein Crianza, Jahrgang 2014, David Moreno. Also das heißt Minimum 12 Monate im Holz gelegen. Ja, man sieht schon an der Farbe, schöne, kräftige, leichte orange Reflexe, aber schon leichte Altersränder. Gut, man, der hat auch 4 Jahre schon auf dem Buckel. In der Nase, ja, habe ich rote und dunkle Beeren, fast ein bisschen Erdbeere, auch ein bisschen Brombeere.
Ja, wobei ich finde ja, dass die roten Früchte in dem Wein eher im Hintergrund stehen. Vielmehr habe ich so ein Aroma von Zitronen, Zitronenzesten in der Nase, also sehr ausgewöhnlich für einen roten.
Das hat er auch, das stimmt. So, und wenn man den trinkt, dann ist er im Mund, ja, auf den ersten Moment ist er super weich für mich, ja, ganz, ganz angenehm, sehr schmeichelhaft. Aber im Abgang, ja, merkst du dann doch diese Zitronensäure, ja, also du hast das Aroma und hast auch diese noch, ja.
Spitzelt so ein bisschen.
Spitzelt ein bisschen, genau, also der hat noch einen Säurekörper, das würde ihn auch noch altern lassen können. Das ist aber nicht unangenehm. Also ich finde es gut. Und ja, also ein sehr angenehmer Wein.
Ja, stimme ich dir absolut zu. Die Flasche kostet hier ab Bodega 9,50 Euro für diesen Wein. Ich habe mir den Reserva 2009 auch mit dem Namen David Moreno einschenken lassen. Die Flasche steht hier für 12,90 Euro im Regal. Ja, ich rieche schon in der Nase, dass das ein Reserva ist. Der hat so ein bisschen Kakao, röstige Noten, auch wieder dunkle Früchte, aber insgesamt auch für mich sehr dezent, sehr zurückhaltend, ganz anders als die Weine, die wir da oben im Alavesa bis jetzt probiert, gerochen, verkostet haben. Eher für mich so ein Vertreter, so ein bisschen ein Mainstream-Vertreter, habe ich so das Gefühl. Also die, was wir ja jetzt bis jetzt probiert haben, die waren für mich eher mainstreamig, was ja nicht schlecht sein muss. Also völlig anders als die im Norden oben.
Ja, also ich finde, du hast in der Nase einen Hauch von Kokos, lässt mich an meinen Lieblingswein von Bedouin denken. Wie heißt der schnell?
Carte Noir.
Carte Noir, genau. Der Carte Noir von den Vignerons de Morentoux. Ja, und so nehme ich den Wein auch insgesamt ein bisschen wahr. Ja. Also für mich hat er leichte Kircharomen auch. Süße Früchte auf jeden Fall. Ja. Das erinnert mich genau an die Aromen, die ich in der Nase hatte, als ich in diesen Fasskeller gekommen bin. Also eine sehr angenehme Frucht, finde ich. Ich finde
du hast recht, das ist...
Ja. Ja, also klar, der ist auf jeden Fall mehrheitsfähig, aber ich finde, das ist ein sehr schöner Wein.
Ja, auf jeden Fall.
Und wenn ich jetzt mal hier drauf gucke aufs Etikett und lese 2009, dann bin ich echt recht begeistert, weil ich finde, dass dieser Wein, also im Vergleich zu dem Crianza, in der Farbe schon noch ein bisschen frischer dasteht. Und ich finde auch, dass der Wein noch unheimlich lebendig ist.
Das also stimmt, da hast du völlig recht. Ja.
Ich meine, der hat jetzt 9 Jahre Reifeprozess hinter sich.
Das merkt man dem nicht an.
Der hat auch noch Potenzial und ist unheimlich rund, weich, seidig am Gaumen und ja, einfach eine schöne Frucht. Und finde auch, was mich richtig begeistert ist, dass die Weine hier überhaupt nicht vom Holz erschlagen sind. Ja? Obwohl das ein Reserva ist und der mindestens 2 Jahre im Barrique gelegen ist. Also, ja, das ist ein schöner Wein.
David Moreno hat ja auch in seinem Film gesagt, dass er nicht Weine für sich macht, sondern Weine für die Menschen, für das Publikum, für die Menschen, die die Kellerei besuchen wollen, die Weine mögen, die gerne trinken. Und ich finde, das ist ihm wirklich mit seinem Stil ausgezeichnet gelungen, weil das sind Weine, die sind eher einfacher zugänglich.
Ja.
Und ja, die haben nicht so die Ecken und Kanten, wie ich sie persönlich gerne habe, aber das sind auf jeden Fall sehr, sehr gut gemachte Weine.
Ja, trinkig.
Ja.
Und
die machen Spaß.
Mhm, genau.
Ja.
Also du musst jetzt hier nicht einen Abend sitzen, um den Wein zu verstehen, sondern du trinkst ihn, genießt ihn und gut.
Genau. Wir sind jetzt nach unserer Weinverkostung in Bad Aran weitergefahren auf Empfehlung unseres, ja, nicht Hoteliers, auf Empfehlung des Mitarbeiters an der Rezeption in unserem Hotel sind wir nach Eskaray gefahren, ins Hinterland, also wirklich Richtung Berge, und so war auch die Landschaft. Es hat sich total abgewechselt. Am Anfang war es wieder so ein bisschen Toskana in Spanien und dann kamen die Berge. Da haben wir gedacht, wir sind jetzt in den Alpen oder im Alpenvorland, bis dann ja so richtige Felsabhänge auf einmal aufgetaucht sind, wo Burkhard dann meinte, naja, also das könnte jetzt auch direkt in Südtirol stehen. Und als wir dann eingefahren sind in den Ort, kam erst ziemlich viel Industrie und ich dachte schon, ob das überhaupt schön ist hier. Aber auf einmal war dann auf der linken Seite ein ganz tolles, altes, weißes Haus mit Steinen, wunderschön gemacht. Und da steht Theater dran. Also wir wissen noch nicht genau, was es auf sich hat. Das werden wir nachher anschauen. Aber jetzt sind wir erstmal zum Essen ins Casa Masip gefahren. In diese, ja, empfohlene Location. Und die ist echt richtig schön.
Genau, wir sitzen hier nämlich wunderschön gechillt im Innenhof, im Garten mit ganz viel grün, alten Baumbestand und schönen Plätzen unter Sonnenschirm. Viele Blumen, altes Gemäuer, schöne braune Holzklappläden an den Fenstern, die mit schmiedeeisernen Ornamenten verziert sind. Ja, es ist total chillig und wir freuen uns tierisch aufs Menü. Den Appetizer haben wir schon bekommen. Ihr habt da so, ja, ein ganz nettes, kleines Gläschen vor mir mit einem Glas Henkel. Also, sieht schon recht nett aus und vor allem ist was richtig Nettes drin. Das ist nämlich ein Gazpacho mit Sardinen, das heißt, ja, Tomaten, Paprika und eben Sardinen. Und ja, es ist wunderbar cremig, erfrischend, schön würzig, ja, vegetabil und vor allem auch eben dieser ganz leichte Fischgeschmack da drin. Das macht richtig Spaß.
Wir haben uns heute auch für das Tagesmenü entschieden. Das besteht aus 3 Gängen und kostet, wie wir finden, nur 20 Euro. Und wir sind mal echt gespannt. Dieses Casa Masip ist sowieso was ganz Spezielles. Also das zieht sich fast gar die ganze Straße entlang, ist Casa Masip. Wenn man von oben reinkommt, kommt erstmal das Restaurant mit dem Garten. Dann kommt das Hotel. Und dann kommt anschließend noch eine Bar, wo man auch drinnen und draußen sitzen kann und wo man auch von der Karte Pinchos bestellen kann, nette Kleinigkeiten, aber auch so Hauptgänge zu einem recht angenehmen Preis. Und ja, also wir haben uns fürs Restaurant entschieden und jetzt sind wir gespannt.
Ja, und in diesen 20 Euro für ein 3-Gänge-Menü ist auch inkludiert nicht nur das Brot und eben das Dessert, sondern auch eine Flasche Rotwein. Du kannst auch Weißwein haben und Wasser natürlich auch. Wir haben uns heute mal für einen roten entschieden, ohne zu wissen, was wir bekommen, überraschen lassen. Ist ja auch mal ganz nett. Und klar, das ist dann eben ein Wein des Taus zum Menü. Und spannenderweise haben wir hier im Süden des Riojas einen Rioja Alavesa bekommen aus La Bastida, also eben aus der nördlichen Gegend an dem Gebirgszug. Ja, dieser Rioja Alavesa von Fernando Gomez, ein Junger natürlich, 2017, aber echt interessant, hat Tempranillo 90% und jeweils 5% wie Jura und Garnacha. Und ja, ist auch wieder wunderschön gekühlt, ganz angenehm zu den Temperaturen und gibt demzufolge auch noch nicht so richtig wahnsinnig Aromenpreis, aber ist ja ein durchaus fruchtiger Roter und hat wieder ganz angenehm durchaus präsente Tannine, die, so wie ich vermute, sich mit den Hauptgängen wirklich gut vertragen werden.
Der Rotwein, der hat super gepasst zu meinem ersten Gang. Die Bohnensuppe, da waren wie immer, wie ich es jetzt die letzten Tage immer erlebt habe, genau 2 Stückchen Chorizo mit drin. Aber hier hatte ich sogar noch 1 on top. Da war noch so ein Knochen dabei mit einem Stückchen Fleisch dabei. Also der Suppentopf, der war echt so voll. Die Bedienung, die hat mich wahrscheinlich angeguckt und hat gedacht,
die kann viel essen. Und wenn die es nicht schafft, dann hilft der Mann, weil die Schüssel, die war so voll, dass da wirklich 3 randvolle Teller rausgekommen sind. Und das konnte ich natürlich nicht essen, weil ich warte ja jetzt noch auf meinen zweiten Gang und ein bisschen Platz muss ich ja schon noch lassen. Hat super geschmeckt. Und die grüne Peperoni, die war nicht ganz so scharf. Und hat dem Essen dann so den richtigen Kick dann noch verliehen. Also das war im Grund die Würze für den Bohneneintopf. Lecker. Also ich glaube, das Gericht passt hier auch echt gut in die Gegend. Und wahrscheinlich kochen sie es auch deshalb so, weil es hier bergig ist und vielleicht sogar Wintersport gemacht wird. Das ist eine deftige Mahlzeit für den Sommer. Für den Frühsommer vielleicht eher ungewöhnlich, aber durch das, dass wir hier so wunderschön in diesem Garten sitzen mit angenehmen Temperaturen, da passt es ganz gut.
Ja, geholfen habe ich dir tatsächlich, Dina, bei den Bohnen, bei dem Bohneneintopf. Ich fand den richtig gut, aber es war ja eigentlich gar nicht mein Gang. Ich hatte ja so gemischtes Gemüse. Das war ja durchaus mal was Neues, weil das war zum Teil auch in so eine Art Teig eingebettet, wie so eine Art Brandteig war das, in einer, ja, weißen, so einer Bechamelartigen Soße. Ich hatte eigentlich eher was Klares erwartet, wie wir es da oben in La Guardia auch hatten. Also einfach Gemüse in einer Brühe. Das war es nicht, das war auch durchaus üppig. Und gut, ich habe natürlich ein bisschen von dem Teig einfach weggeschnitten und die Gemüsesorten an sich genossen und dann dir bei den Bohnen geholfen und das war wirklich ein richtiger Hochgenuss.
Üppig weitergegangen ist es jetzt auch mit dem Hauptgang. Das waren 3 rote Paprika gefüllt mit Rindfleisch und Käse muss dabei gewesen sein. Das habe ich eindeutig rausgeschmeckt und es war dann wie mit so einem Pfannkuchenteig umwickelt. Also das, was das genau war, das weiß ich nicht, aber das haben sie schön serviert, die 3 roten Paprika, wie so sternförmig auf den Teller gelegt. Und die roten Paprika hier im Baskenland, die sind auch wirklich was total Besonderes. Die sind immer ohne Haut serviert und sind auch ganz dünn und vor allem im Geschmack sind die wirklich einmalig. Die sind nämlich leicht süßlich. Wir haben das jetzt schon auf unserer Baskenland-Tour ein paar Mal in verschiedenen Restaurants probiert. Die wurden immer ein bisschen unterschiedlich angemacht und gebracht, aber diese süße Grundtextur, die die mitbringen, die schmeckt mir ausgesprochen gut.
So, jetzt hatten wir hier das Dessert. Wir haben uns beide, Tina, für den Orangenflan entschieden. Ich mag ja Flan total. Und ja, der kam auch ganz nett aufgemacht, so schön umgestürzt mit dieser karamellig-braunen Soße daher. Und einer ganzen Reihe von ja Orangenzesten drin, weil es war ein Flan der Narancia. Allerdings muss ich sagen, dass ich von diesem Flan echt enttäuscht bin. Das finde ich auch ziemlich schade, weil ich habe mich drauf gefreut. Der war mir viel zu intensiv nach Orange. Das war mir too much. Und im Vergleich zu dem Orangenflan, den ich in Placido Dominga della Calzone gegessen habe, war der hier echt nichts. Schade, schade. Aber gut, vielleicht hätte ich was anderes wählen sollen und wäre damit glücklicher geworden. Im Übrigen heißt der Ort natürlich Santo Domingo della Calzada. Nach dem Essen sind wir noch ein bisschen durch den Ort geschlendert. Mehr als schlendern ging auch nicht, weil wir waren ja ganz gut gesättigt. Ja, das Örtchen war eigentlich relativ ausgestorben, weil entweder waren die Spanier noch beim Essen oder vielleicht auch schon wieder beim Essen oder sie waren in den Kneipen da, wo die Fernseher standen, weil es lief nämlich ein WM-Spiel Frankreich-Uruguay. Der Ort an sich, ja, rund 2000 Einwohner, ist echt ein kleines Kaff, liegt aber schon auf über 800 Meter. Und in den touristischen Saisonzeiten steigt auch die Einwohnerzahl mal auf das über 7-fache, nämlich bis zu 15.000 Leute. Und das ist auch kein Wunder, im Sommer, klar, logisch, sowieso. Aber die Berglandschaft rund um den Ort, die überrascht auch mit über 2000 Meter hohen Gipfeln.
Und das ist so, wie wir es uns vorgestellt haben, wo wir da rangefahren sind, wo du gesagt hast, naja, das könnte auch in Südtirol sein.
so ist es eben dort auch echt ein Skigebiet gleich hinter dem Ort Etzkerei. Weil Etzkerei, das ist ein Skigebiet, wo es Skilifte hat. Der erste, glaube ich, wurde 1974 eingeweiht und die Bergstation liegt immerhin schon mal auf 2125 Meter. Ja, und sogar die Talstation auf 1530 Meter. Also da geht's hoch hinaus. Und neben dem Tourismus dort in der Region, da ist auch die Holzindustrie mit Möbel- und Sesselfabriken ganz bezeichnend und ganz präsent. Ja, da werden zum Beispiel Kleiderbügel hergestellt oder andere Holzartikel. Das ist ein ganz wichtiger Wirtschaftszweig. Und was ich total schön fand auch in dem Ort ist, dass der sich so richtig schön rausgeputzt hat. Also die Häuser, die Fassaden, die sind sehr, sehr gepflegt. Es wird viel mit hellem Stein und dann wieder mit Holz, so fachwerkmäßig, aber eben Rioja-Fachwerk, anders als wie man jetzt Fachwerkhäuser bei uns in Deutschland kennt, aber unglaublich schön.
Und das Teatro, das Geheimnis haben wir auch noch lösen können. Das war nämlich früher mal eine Textilmanufaktur, ein sehr großer Industriebetrieb im Ort. Heute eben ein Theater und in einem anderen Teil ist auch eine Herberge, da kannst du auch übernachten. Also das ist richtig schön und das wirst du natürlich auf dem Foto dann auch sehen. Kleiner Tipp noch, wir sind da auch vorbeigelaufen an einem Schild, da stand drauf Zona Peatonal. Da solltest du wirklich tatsächlich in diese Fußgängerzone auf gar keinen Fall mit dem Auto reinfahren, weil das wird nämlich videoüberwacht. Und wenn du da auch nur einen Zentimeter über der Linie bist, dann bist du schon geblitzt und dann wird dich eine saftige Strafe erwarten. Also park einfach das Auto irgendwo vorne und dann schlender durch diesen schönen kleinen Ort. Da kannst du es ja echt gut gehen lassen. Und damit sind wir jetzt auch tatsächlich bei der letzten Folge von unserer Baskenland- und Rioja-Tour angekommen. Wir haben, wenn ich es noch richtig erinnere, glaube ich, irgendwann im November damit begonnen und haben jetzt tatsächlich alle Tipps aus diesen beiden wunderbaren Genuss- und Chill-Regionen dir vermittelt in einer ganzen Reihe von Folgen. Wir hoffen, wir konnten dir damit einfach ein paar Anregungen geben, ein paar schöne Tipps geben und dich vielleicht auch ein bisschen unterhalten. In dem Sinne, viel Spaß beim Genießen und die nächste Regionsserie wartet schon. Sei gespannt.
Lass es dir gut gehen. Ciao, ciao. Adios. Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an. Dort findest du auch wertvolle Links zu den heutigen Empfehlungen.
Verpasst keine Neuigkeiten mehr und trag dich am besten gleich in unseren Newsletter ein. Wir freuen uns auf deine Anregungen für weitere Episoden und einen regen Austausch mit dir.
Viel Spaß beim Genießen, denn du weißt ja,
wahrer Reichtum besteht nicht im Besitz, sondern im Genuss.
Deine Feinschmecker-Guides Bettina
und Burkhard.
Hallo, hier ist Malte Asmus, der Chefredakteur der Podcastbude. Die Würde des Menschen ist unantastbar und das ist ein Grundsatz, mit dem ich aufgewachsen bin und an den ich weiterhin glaube und den ich übrigens auch meinen Kindern immer predige. Entmenschlichung, weder durch Taten noch durch Worte, darf niemals wieder salonfähig werden. Die Grundsätze der Demokratie, die müssen erhalten bleiben. Und deshalb gib der Demokratie deine Stimme. Bleib nicht leise, geh wählen, und zwar weise.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.